Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
International. Am Mikrofon Joe Schelbert.
Jedes Jahr verhungern 30 Millionen Menschen, obwohl genügend Nahrungsmittel produziert werden. Aber für viele ist das täglich Brot unerschwinglich. Die Nahrungsmittelpreise erreichen fast wieder das Niveau von vor 2 Jahren, als Hungerrevolten eine Reihe Länder Südostasiens oder Afrikas erschütterten. Innerhalb 10 Jahren haben sich die Nahrungsmittelpreise praktisch verdoppelt. Eine wachsende Weltbevölkerung, Dürren, die Ausdehnung des Anbaus für Agrodiesel und die Spekulation an den Getreidebörsen sind die bekannten Gründe dafür. Jetzt kommt eine moderne Form von Landnahme als weitere Ursache hinzu. Staaten wie China, Saudi-Arabien oder Südkorea oder Banken und internationale Agrarfonds kaufen Millionen von Hektaren Land auf. Bauern, die für den heimischen Markt produzieren, werden ausgebotet oder geraten unter Druck, sei es in Kongo, in Äthiopien oder Paraguay, aber auch in Europa. Etwa im Osten Deutschlands, wo zu DDR-Zeiten die großen landwirtschaftlichen Genossenschaften die Ernährung sicherstellten. Franco Battel berichtet aus Sachsen-Anhalt.
Rund um Gerbstedt sind die Felder weit, endlos ziehen sich bis zum Horizont. Wolfgang Beer bückt sich und nimmt eine Handvoll Erde. Sie ist dunkelbraun und körnig.
Das ist Löslehm, sandiger Löslehm, mit einer Bodenwertzahl von 85 bis 88, sodass jeder Landwirt weiß, dass das eigentlich Bestvoraussetzung für landwirtschaftliche Produktion ist. Es ist nur das Problem, dass die Niederschläge etwas sehr stark schwanken und demzufolge auch stärkere Schwankungen in den Erträgen ist.
Beer ist Geschäftsführer der Gerbstädter Agrar GmbH. Graue Büros aus DDR-Zeiten am Ortsrand, Lagerhallen, die meisten stehen leer. In dem mittelgroßen Betrieb arbeiten 35 Leute auf 1800 Hektar. Eine ziemlich verlassene Gegend. Weit kommt man zu Fuß nicht. Glatter Asphalt und holpriges Kopfsteinpflaster. Stolz zeigt der studierte Diplom-Ingenieur seine Felder. Weizen, Erbsen, Raps, Zuckerrüben, alles beste Qualität. Dennoch hat er Sorgen, das Ackerland wird immer teurer.
Also bis zum Mitte des Jahres waren in unserer Gegend hier Preise ungefähr zwischen 9.000 und 10.000 Euro pro Hektar üblich. Und die waren auch wirtschaftlich halbwegs vertretbar aus der Sicht der landwirtschaftlichen Produktion. Und gegenwärtig sind natürlich gewaltige Preisentwicklungen. Und da sind Preise jetzt hier in unserem Fall, in unserer Region, bis zu 17.500 Euro pro Hektar aktuell.
17.500 Euro pro Hektar, beinahe doppelt so viel wie vor einem halben Jahr.
Die ist normalerweise aus rein landwirtschaftlicher Sicht nicht mehr finanzierbar und ist demzufolge auch eine Gefahr für die gesamte landwirtschaftliche Entwicklung in der Region. Es muss jeder selbst entscheiden, wie weit kann er das finanzieren, wie weit kann er mithalten bei diesen Preisen oder auf welches Glatteis begibt er sich und eventuell auch seinen Betrieb in Gefahr bringt.
Er hat es sich hin und her überlegt. Schließlich kauft er 100 Hektar. Ich brauche das Land, um meine Leute zu beschäftigen, um meine Maschinen auszulasten, sagt der 61-Jährige. In Gerbstedt sind die Häuser klein, wenig Menschen auf den Straßen, der Verkehr ist spärlich. Bis 1992 gibt es Bergbau. Kumpel holen Kupfer aus dem Boden. Seitdem stehen die Förderbänder still, viele Häuser leer. Geblieben ist die Landwirtschaft. Beer trägt keine Stiefel, hat keine schwieligen Hände. Schon zu DDR-Zeiten ist er Chef, Vorsitzender der hiesigen landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft. Nach der Wende geht das Staatsland an die Treuhand, also an den Bund, über. Die Treuhand verpachtet das Land auch am Beer. Pachtdauer 18 Jahre. Die Verträge laufen jetzt aus. Darum kommen riesige Flächen auf den Markt in ganz Ostdeutschland. Spekulanten nehmen die Witterung auf. ein hochemotionales Thema. Das weiß auch Bär, er zeigt es aber nicht.
Das sind alles Dinge, die wir bezahlt haben, auch zu DDR-Zeiten schon geschaffen haben und mit Altschulden bezahlt haben. Und das tut natürlich uns Landwirte vor Osten weh. Und das sind auch die Erinnerungen, die wir haben, wenn hier Wanderer, Investoren herkommen, dass die von uns geschaffene Infrastruktur, teuer bezahlt, über Jahre, dann durch andere genutzt werden und eventuell auch durch solche Dinge zerstört werden.
Auch vor dem Bürogebäude der Gerbstädter Agrar GmbH tauchen Investoren auf. Sie bieten Beer und seinen Kollegen beste Preise. Er schickt sie weg. Ihm ist klar, was die mit dem Land machen wollen.
Die meisten Investoren sehen natürlich heute die Produktion in der Bioenergie. Das heißt, es würde praktisch vermutlich hier an Dauerkultur Mais angebaut oder eine andere Energiepflanze. Und das ist ja schon an bestimmten Stellen ein großes Politikum geworden. Wenn ich eine Frucht ohne Einhaltung einer fachlichen guten Fruchtfolge wiederholt anbaue, dann sind natürlich auch Probleme und so weiter vorprogrammiert.
Auf den Feldern, in den Gräben dazwischen, in den Hecken leben 300 Tierarten. Wächst hier nur noch Mais, dann sind die Tiere in Gefahr. Wolfgang Beer schaut zum Horizont. Träge drehen sich Dutzende Windräder. Ich will Lebensmittel anbauen, sagt er noch einmal. Wir können doch nicht alles importieren.
Ich kann mir schon vorstellen, was das für Bedeutung auch für die Lebensmittelsicherheit in den europäischen Ländern bedeuten könnte. Instabilität ohne Ende. Und diese Dinge, die macht einen schon als Bürger anscheinend zu schaffen.
Beste Ackerböden für Agrosprit statt für Weizenbrot. Das ist nicht die Welt des Bauern Wolfgang Beer. Auch die UNO warnt vor der verstärkten Nutzung von landwirtschaftlichen Flächen für die Treibstoffproduktion. Preissteigerungen seien die Folge und mit jeder Preissteigerung der Grundnahrungsmittel um ein einziges Prozent litten 16 Millionen Menschen mehr an Unterernährung. Für eine 50 Liter Benzintankfüllung werden 200 Kilogramm Mais benötigt. Damit kann sich ein Mensch ein Jahr lang ernähren. Doch der Trend ist eindeutig, verstärkt auch durch die Förderung des Agrospritzanbaus etwa in Deutschland und verstärkt durch eine EU-Richtlinie, dass bis zum Jahr 2020 jedem Liter Treibstoff 10% Agrodiesel beigemischt sein muss. Die dafür benötigten Ackerflächen werden im Ausland quasi dazu gepachtet oder gar gekauft. Allein in den letzten beiden Jahren sind weltweit 46 Millionen Hektaren Ackerland von internationalen Agrarfonds oder Staaten wie China, Indien oder Südkorea aufgekauft worden, auf denen jetzt Agrosprit, Rosen für die Supermärkte oder Nahrungsmittel für den Export angebaut werden. Vor allem in Afrika, in Äthiopien etwa. Der Bericht von ARD-Ostafrika-Korrespondentin Antje Diekans.
Es ist eine harte Arbeit für Elias Abraham und für seinen Ochsen. Bis zum Abend soll ein Großteil des Ackers umgegraben sein. Mensch und Tier können sich da nicht schonen. Elias treibt den Ochsen unbarmherzig an, der mal mehr, mal weniger widerwillig den Pflug durch den schwarzen Boden zieht. Die Gegend hier in Äthiopien, etwa eine Stunde Autofahrt westlich der Hauptstadt Addis Abeba, ist grün. Sanfte Hügelketten, kleine und große Äcker ziehen sich entlang der Straße, dazwischen ab und zu eine Blumenfarm. Elias bewirtschaftet Land für einen Privatmann, rund 20 Hektar, auf denen vor allem Gemüse wächst.
Ich bin vor 6 Monaten aus einer Region weiter südlich gekommen. Ich kenne mich aus mit der Landwirtschaft. Der Mann, dem die Äcker gehören, kümmert sich nicht darum. Er verdient durch uns. Seitdem ich da bin, haben wir Kohl, Spinat, Zwiebeln, Paprika und Radieschen gepflanzt.
Die Farm bietet zurzeit etwa 30 Menschen einen Arbeitsplatz. Außer Elias sind hier vor allem Frauen beschäftigt. Wir sind gerade mitten in der Zwiebelernte, sagt eine von ihnen. Das Gemüse geht nach Addis Abeba, um auf dem Markt verkauft zu werden. Vitamine für die heimische Bevölkerung, zumindest vorerst noch. Denn vielleicht wird auch diese Farm bald aufgekauft. Elias hat das bei dem Kleinbetrieb erlebt, für den er früher arbeitete. Sein Chef gab das Land an einen ausländischen Investor ab. Und auch hier auf diesem Acker hat Elias schon Übernahmeverhandlungen beobachtet.
Zuletzt ist der Besitzer mit zwei Weißen gekommen. Ich glaube, es waren Amerikaner oder auch Europäer. Mit mir haben sie nicht gesprochen. Sie haben sich nur gemeinsam umgesehen. Hinterher wirkten sie ganz zufrieden.
In Äthiopien hat ein regelrechter Ausverkauf der Ackerflächen eingesetzt. Von überall her kommen die Investoren, um sich einen Teil der Felder zu sichern. Denn entgegen Äthiopiens Ruf als Hungerland sind die Böden hier sehr fruchtbar. Es wächst fast alles, Getreide, Reis, vielfältige Obst- und Gemüsesorten. Wer sich ein wenig in der Landwirtschaft auskennt, kann Rekordernten erzielen, wenn er die richtigen Maschinen einsetzt. Er ist niegelnagelneu, sein Lack glänzt in der Sonne. Einen Acker hat dieser Traktor noch nicht befahren, doch das soll sich bald ändern. Vorerst steht er aber im Hinterhof von Sumit Agarwal. Der junge Inder ist seit einigen Monaten in Äthiopien, um hier einen Großbetrieb aufzuziehen. Die Verhandlungen mit der Regierung laufen.
Wir haben gefragt, ob wir 2 oder auch 3.000 Hektar Land bekommen können. Aber bisher haben sie uns nur 1.000 Hektar gegeben. Vielleicht ändert sich das noch. Darauf hoffen wir.
Die Farm soll damit mindestens 100-mal so groß sein, wie die, auf der Elias beschäftigt ist. Und sie wird nicht für den heimischen Markt produzieren.
Wir werden nach Indien exportieren und auch in einige europäische und arabische Länder.
Andere indische Unternehmen haben sich schon lange in Äthiopien niedergelassen. Bekanntestes Beispiel ist der Konzern Karuturi, derzeit Weltmarktführer bei Blumen. Ein guter Teil der Millionen von Rosen, die in Supermärkten verkauft werden, wächst hier. Seit einiger Zeit ist Karuturi in das Exportgeschäft mit Reis, Zucker und Weizen eingestiegen. Jetzt sollen noch Anbauflächen für Biodiesel hinzukommen. Wie viel Land genau Karuturi inzwischen in Äthiopien beackert, ist schwer zu erfahren. Es heißt, es seien etwa 300.000 Hektar, vielleicht aber schon bald doppelt so viel. Die Pläne von Sumit Agarwal nehmen sich dagegen fast bescheiden aus. Er will zunächst mal damit beginnen, Sonnenblumen und Palmöl zu produzieren. In der Heimat ließe sich das nicht machen.
In India we can't get that much of land. India is very occupied.
In Indien können wir so große Landflächen nicht bekommen. Indien ist dicht besiedelt. Da sind nicht mal ein paar Hektar übrig. In Indien ist einfach kein Platz.
In Äthiopien dagegen herrscht zwar an vielem Mangel, nur Platz gibt es bisher noch ausreichend. In den 70er Jahren hat die damals kommunistische Führung alles Land verstaatlicht. Die Millionen von Kleinbauern bekommen auch heute noch ihre Ackerflächen zugeteilt. Das Land ist nicht wirklich ihres und kann ihnen deswegen auch wieder weggenommen werden. Weitere riesige Flächen werden noch gar nicht beackert. Die äthiopische Regierung verliest sie nun an ausländische Investoren. Die Pachtverträge laufen über 40 bis 50 Jahre. Ein Geschäft, das sich nach Meinung von Präsident Melese Zenawi auszahlt und das er gegen alle Kritiker verteidigt.
I'll take a few questions from the journalists on the meeting.
Eine Pressekonferenz in Addis Abeba. Vor allem Journalisten aus dem Ausland haben sich versammelt, um die Landkäufe zu hinterfragen. Viele sehen darin eine neue Form des Kolonialismus. Einen zweiten Scramble for Africa, wie der Wettlauf der Europäer um die Reichtümer des Kontinents im 19. Jahrhundert genannt wurde. Diesmal geht es statt um Bodenschätze, um den Boden an sich. Andere Staaten und private Investoren scheinen Afrika erneut unter sich aufzuteilen. Nach Angaben der Vereinten Nationen kauften oder pachteten sie in den vergangenen Jahren rund 20 Millionen Hektar Land auf dem Kontinent. Und das ist eine eher konservative Schätzung. Es könnten auch schon 50 Millionen Hektar sein, halb so viel wie die gesamte Ackerfläche der Europäischen Union. Aber die genauen Zahlen der Landdeals kennt wohl niemand. Die meisten Verträge werden im Geheimen geschlossen. Dabei gibt es, so die offizielle Stellungnahme des äthiopischen Präsidenten, nichts zu vertuschen.
Landnahme. Ich weiß nicht, was die Aufregung um dieses Thema soll. In der Politik der äthiopischen Regierung hat es keinen Richtungswechsel gegeben. Wenn es um landwirtschaftliche Entwicklung ging, haben wir immer vor allem auf die kleinen Farmer gesetzt. Das ist jetzt noch so. Aber das schließt andere Geschäfte nicht aus. Der Privatsektor spielt bei der Entwicklung eine äußerst wichtige Rolle.
in agricultural development.
80% der Äthiopier arbeiten in der Landwirtschaft. Sie sind kleine Farmer, die einen Hektar Land bestellen und mit der Ernte versuchen, ihre Familie zu ernähren. Oft gelingt das nicht. Einer von 6 Menschen in dem ostafrikanischen Land ist auf Nahrungsmittelhilfen angewiesen. In Krisenjahren ist es schlimmer, wenn zu wenig Regen fällt oder wenn für die wichtigsten Lebensmittel plötzlich spürbar mehr gezahlt werden muss.
Der Preis für Agrarprodukte, besonders für Getreide, war lange Zeit niedrig. Das ändert sich jetzt. Es wird angenommen, dass es sich um einen grundsätzlichen Wandel handelt und dass sie jetzt für die nächsten Jahrzehnte sehr hoch bleiben werden.
Für Präsident Melese Zenawi ist das eher eine positive Nachricht als eine Hiobsbotschaft. Sie bedeutet für ihn, das Interesse an den äthiopischen Ackerflächen wird noch zunehmen. Er sieht keinen Widerspruch darin, zum einen beim Welternährungsprogramm um Unterstützung zu bitten, zum anderen ausländische Investoren ins Land zu holen, die tonnenweise Lebensmittel abtransportieren.
Does it look bad for Ethiopia?
Wirft es ein schlechtes Licht auf Äthiopien, wenn wir Land, das für die kleinen Farmer nicht nutzbar ist, für die Produktion von Lebensmitteln bereitstellen? Ich finde, gerade wenn Menschen hungern, ist dieser Schritt sinnvoll. Wir haben zu wenig zu essen in Äthiopien. Was wäre da besser, als mehr Nahrungsmittel zu produzieren?
Die Regierung Zenawis duldet generell nur sehr selten Widerspruch. Bei der Frage der Landnahmen gibt sie sich völlig kompromisslos. Der Preis, den die Ausländer als Pacht bezahlen müssen, ist nicht der Rede wert. Für den jungen Inder sind es umgerechnet etwa 10 Euro pro Hektar im Jahr. Für den äthiopischen Präsidenten liegt der wahre Verdienst nicht in den Leasingsummen.
Das ist das, was die Regierung bekommt. Aber das ist nicht der größte Nutzen dieser privaten Investitionen in die Landwirtschaft. Hier werden Arbeitsplätze geschaffen und die Produktion wird angekurbelt.
Die wirtschaftliche Entwicklung ist das Hauptargument der Regierung für die Landnahme. Zuwachsraten von zuletzt rund 10% scheinen ihr Recht zu geben. Aber zumindest einige bleiben dabei in Äthiopien jetzt schon auf der Strecke. Vor einer kleinen Hütte im Westen des Landes steht ein gebückter Mann. 58 Jahre zählt Gedi Migale, doch nach langen Jahren der Feldarbeit wirkt er eher älter. Der Farmer hat ein Leben lang geschuftet, um seine Frau und die 8 Kinder zu ernähren. Jetzt, wo er es auf seine alten Tage langsamer angehen lassen wollte, steht er vor dem Aus.
Mir ist nichts geblieben. Mein ganzes Land wurde mir von der Regierung genommen und diesem großen Farmer gegeben. Meine Kinder haben das Haus verlassen und versuchen, anderswo Geld zu verdienen. In guten Zeiten hatte ich 5 Hektar Land. Wir konnten leben. Jetzt ist alles weg. Ich kann nichts an meine Kinder weitergeben. Ich bin ein Niemand.
Gedi Migale lebt in der Region Äthiopiens, die inzwischen zum großen Teil in der Hand von Investoren aus Saudi-Arabien ist. Weil im eigenen Land nicht genug angebaut werden kann, um die Bevölkerung zu versorgen, hat König Abdullah die Losung ausgegeben: Auf nach Afrika. Die Saudis sicherten sich Äcker im Sudan und in Tansania, in Ägypten und Marokko. Doch ihr wichtigster Partner bei den Landgeschäften ist Äthiopien. Als im vergangenen Jahr die erste große Reislieferung von hier ankam, setzte König Abdullah eigens einen Pressetermin an. Triumphierend ließ er die Körner durch seine Finger rinnen. Ein Signal an die eigene Bevölkerung, dass sie keinen Hunger fürchten muss. Egal wie hoch die Preise auf dem Weltmarkt steigen, Saudi-Arabien kann sich selbst versorgen. Farmer Gedi Migale wurde eine Entschädigung versprochen, weil er sein Land abgeben musste. Außerdem hieß es, die ganze Region würde durch die modernen Anbaumethoden der Saudis profitieren. Doch bis jetzt, sagt Gedi, hat er davon nichts gemerkt.
Die Zeit verging, aber bisher hat sich niemand daran interessiert gezeigt, mit uns zu sprechen. Das Einzige, was ich jetzt noch von der Regierung erbitte, ist, dass sie mir zumindest wieder einen kleinen eigenen Acker zuteilt. Er muss nicht groß sein. Ich will nur genug, um zu überleben.
Der Farmer ist bei der Landpolitik seiner Regierung einer der Verlierer. Wie vielen in Äthiopien es so geht wie ihm, kann wieder mal nur geschätzt werden. Einigen Tausenden, einigen Zehntausenden.
Vielen Kleinbauern bleibt nichts mehr in Äthiopien oder anderswo, weil ihnen oft auch anerkannte Landrechtstitel fehlen. Ein UNO-Bericht bestätigt diesen Befund. Die moderne Landnahme privater oder staatlicher Investoren hat bisher 500 Millionen Kleinbauern, Pächtern oder Landarbeitern und deren Familien die Existenz gekostet, vor allem in Afrika. Doch es gibt auch Widerstand. So haben im letzten Jahr in Madagaskar Proteste gegen einen Landhandel zum Sturz der Regierung geführt und der Deal mit dem südkoreanischen Daewoo-Konzern, der Mais- und Ölpalmen anbauen wollte, wurde annulliert. Mosambik hat ein Moratorium für neue Landkonzessionen an ausländische Investoren erlassen und auch Niger in Westafrika, eines der ärmsten Länder der Welt, hat sich bisher erfolgreich gegen die moderne Landnahme gewehrt. Betroffen ist Niger gleichwohl, auch wenn fast 90% der Bevölkerung in der Landwirtschaft tätig sind. Niger muss Nahrungsmittel importieren und spürt auch so die Folgen des Weltmarktes. Veronika Meyer.
Es ist eine anstrengende Arbeit auf den Getreidefeldern in Kadebadi, nahe der nigerianischen Grenze. Mit einfachsten Hacken bearbeiten die Bauern die trockene, staubige Erde und bauen Hirse an. Es gibt keine Maschinen, keine Traktoren, alles muss von Hand gemacht werden. Eine mühselige Arbeit, erst recht dann, wenn wenig oder gar nichts dabei herausschaut. Amadou Yakuba hat viele Klagen gehört in diesem und früheren Sommern von Bauern, die kaum mehr wussten, wie sie sich und ihre Familien ernähren sollten, weil die Felder zu wenig hergeben. Denn viele Böden in Niger sind übernutzt, die Anbauflächen klein und immer wieder regnet es zu wenig oder viel zu viel, sodass das Getreide nicht richtig wächst. Auch Amadou Yakuba klagt. Er, der Dorfvorsteher von Kadebade, 63-jährig und Besitzer von mehr Feldern als die anderen Bauern, er macht ein sorgenvolles Gesicht. Vor 20 Jahren noch seien die Erträge viel besser gewesen als heute. Früher habe er nach der Ernte noch Getreide an die Dorfbewohner abgeben können, doch diese Zeiten seien vorbei. Und er müsse nun zusehen, wie die Bevölkerung in die Hände der Händler falle. Die Bauern in Niger produzieren mehrheitlich für den Eigenbedarf. Doch reicht die Ernte nicht aus, müssen sie sich auf den lokalen Märkten eindecken. Und steigt die Nachfrage, steigen auch die Preise. Wie in diesem Sommer. Im August, so die UNO-Ernährungsorganisation FAO, waren die Getreidepreise 60% höher als 2007, dem Jahr vor der globalen Ernährungskrise. Dahinter stecke auch Spekulation, ist Moussa Tchangari überzeugt. Er ist Generalsekretär der Alternative Espace Citoyen, einer Bewegung, die sich für die Belange der ländlichen Bevölkerung einsetzt. Heute kontrollierten die Händler den Markt, den Import und auch den Export, im Gegensatz zu früher, als der Staat dafür verantwortlich gewesen sei. Die Händler fixierten die Preise und da werde natürlich auch spekuliert. Die Leidtragenden sind die Bauern. Viele können sich die teuren Lebensmittel nicht leisten. Die Folge, sie kaufen auf Kredit beim Händler und verschulden sich. Die Bauern gerieten in einen Teufelskreis und verarmten, sagt Agronom Mohamedou Abdoulaye. Nach der Ernte müssten sie zuerst ihre Schulden zurückzahlen, meist in Naturalien. Also reiche das restliche Getreide nur noch für 3-4 Monate und die Bauern müssten sich wieder verschulden.
Und finalement, on est dans un cycle où chaque année on est obligé.
Schließlich wiederhole sich dieser Kreislauf Jahr für Jahr. Die Bauern würden immer ärmer und irgendwann verkauften sie, was ihnen noch geblieben sei und wanderten aus. In Niger hat mittlerweile die Erntezeit begonnen und die Preise auf den Märkten sind wieder etwas gesunken. Denn die Aussichten sind gut. Die diesjährigen Erträge dürften höher sein als in früheren Jahren. Doch die gute Stimmung auf den Feldern täuscht. Viele Bauern fragen sich, wird die erwartete gute Ernte auch ertragreich genug? Denn wenn nicht, dreht sich das Schuldenrad weiter.
Die Bevölkerung von Niger, die Nahrungsmittel teurer einkaufen muss, Länder wie Äthiopien, deren Ernten in Saudi-Arabien oder Indien gegessen werden, oder die ostdeutschen Bauern, die beim Landerwerb gegen die Konkurrenz der internationalen Agrarfonds nicht mehr mithalten können, sind bloß die ersten Opfer dieser weltweiten Spekulation mit Ackerflächen. Aus Angst vor einer neuen weltweiten Hungerkrise fordert die Welternährungsorganisation FAO jetzt Richtlinien für diese moderne Form der Landnahme. Bauernorganisationen, aber auch internationalen Hilfswerken und einer Reihe von Staaten wie Australien, Brasilien oder Uruguay ist das jedoch zu wenig. Sie wollen ein Verbot, schließlich gehe es doch immerhin um unser täglich Brot.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.